Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Lebercast. Heute soll es bei uns um Software Defined Radio, kurz SDR, gehen. Wir haben dazu einen Experten als Gast, den Mirvi. Wir, das sind die übliche Crew, das ist der Phil, der Chaser,
Abend.
Der Möb.
Guten Abend.
Und meine Wenigkeit, heute stelle ich mich mal vor, der Anti.
Das ist ein Novum in der Sendung,
glaube ich. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Jetzt muss ich das einmal
ausprobieren. Der Anti vergisst sich sonst immer. Mhm.
Software Defined Radio, ich muss gleich am Anfang dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hoffe, dass eine gute Sache ist, weil dann kann ich genau die Fragen stellen, die sich jeder stellen würde.
Ich darf ja sowieso bloß da sein, weil ich die Technik mitbringe.
Wir haben aber ein paar Leute hier, die sich wirklich damit schon intensiv beschäftigt haben und die echt abgefahrenes Zeug erzählen können, wie ich aus den Notizen da schon gesehen habe. Da ist einiges dabei, es wird auch ziemlich technisch, schön so. Die Musik hat der Chaser heute wieder ausgesucht.
Ja, genau, Diesmal wird es etwas klassisch, und zwar spielen wir diesmal richtige, schöne, alte Chiptunes. Der Künstler, den ich für heute Abend ausgesucht habe, kommt aus dem schönen Schweden, nämlich aus dem Städtchen Jönköping. Der Mann heißt Ost und macht Musik auf Basis von SNES-Chips, Gameboy-Chips und C64-Chips.
Cool.
Richtig cool, ja. Ich weiß nicht, soll ich gleich mal ein, zwei Tracks abspielen?
Ja, bitte, tu da keinen Zwang.
Und zwar als Opening passend The Misadventure.
Moment, ich wollte nur was sagen zur Musikwahl.
Okay, ja, dann mach du zuerst.
Wir hatten nämlich, also ich habe, der Chaser sucht die ja immer aus und sucht die ja super aus, die Musik. Und wir haben da halt ein Kriterium, das muss frei verfügbare, GEMA-freie Musik sein, CC-lizenziert. Und diesmal habe ich auch ein bisschen versucht, was zu finden. Es ist allerdings irgendwie nicht so ganz einfach, da was zu finden, was auch irgendwie, wo wir auch denken, dass uns bei unseren Hörern irgendwie ankommt und was uns selber auch gefällt.
Also ich verbringe jedes Mal zwischen 6 und 8 Stunden mit der Suche nach Musik vor jeder Sendung.
Deswegen dachten wir, wenn wir dann schon jetzt irgendwie die Millionen an Zuhörern haben hier, können wir das ruhig auch mal ein bisschen outsourcen, crowdsourcen, dem Schwarm überlassen. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns über Twitter, Facebook oder sogar E-Mail irgendwelche Tipps gibt, was wir als Musik in der Sendung verwenden können. Okay, aber das jetzt nur so als Aufruf.
Auch cool wäre, wenn ihr eine eigene Band habt und Bock habt, dass wir euch hier featuren, bringt uns die Musik. Bedingung ist, wie gesagt, CC-Lizenz und ist natürlich hilfreich, wenn ihr kein GEMA-Mitglied seid.
Das ist immer hilfreich.
Es geht ja sowieso nicht, wenn man es CC lizenzieren will.
Na gut, dann würde ich sagen, fange ich mit Musik an, oder?
Ja, hau rein.
Und zwar, das erste Lied heißt The Misadventure Begins vom Album Core Metallicum und danach gibt es den Song TTS Cyberspace vom Album Lesser Than Free.
Thank you.
Requesting permission to initiate an attack.
Permission granted.
Okay, let's kick some ass.
Ja, und was wäre eine Sendung, wenn ich nicht mindestens einmal die Musik verkacken würde? Da hat sich ein dritter Titel reingeschummelt. Und zwar als erstes lief nicht The Misadventure Begins, sondern Lava Flow Stress Amp Turbo Pulse.
Aber ziemlich cool auch.
Ja, finde ich echt cool. Mir
gefällt. Das war unser Hidden Track gleich am Anfang.
Ja, gut verstanden.
Merken die nie. Merken die
nie. Kommt ja keiner drauf.
Okay, aber jetzt mal zum Thema. Wir haben nicht nur Musik heute, sondern, wie schon gesagt, ziemlich technisches Thema, von dem ich so gut wie gar nichts weiß. Und zwar nennt sich das Ding Software Defined Radio. Es geht irgendwie um Funk, es geht irgendwie um Software. Wahrscheinlich braucht man auch Hardware dazu. Aber
weniger, als du glaubst.
Ja, deswegen heißt es vielleicht Software Defined, keine Ahnung. Wir könnten das gleich, glaube ich, mal erklären. Mirvi, erzähl doch mal bitte, wie kam es zu Software Defined Radio und wie grenzt man das gegen anderes Funkzeug ab?
Jetzt ja, hallo erstmal, ich bin der Mirvi, ich habe mich noch nicht vorgestellt vorhin, oder einfach auch Michael. Und sie haben mich heute hier als Experten eingeladen. Ich habe, glaube ein profundes Halbwissen zu dem Thema, das ich die letzten Jahre so angesammelt habe, im Vorbeigehen bei diversen Gelegenheiten. Und gemeinsam werden wir da hoffentlich etwas Licht in diese SDR-Welt bringen. SDR, Software Defined Radio, gleich am Anfang die Begriffserklärung. Radio im Englischen heißt nicht wie bei uns vielleicht Radio, sondern eigentlich Funkgerät.
Ja,
das heißt Senden und Empfangen. Und an vielen Stellen, wenn wir heute hier mit SDR, über SDR sprechen, werden wir eigentlich bloß einen Software Defined Receiver, also nur den Empfängerteil dieses Systems meinen, aber vielerorts wird es mehr oder weniger synonym verwendet. Und man muss sich des Kontexts einfach bloß bewusst sein, ob man jetzt von einem echten Funkgerät spricht mit Sende- und Empfangszweig oder nur von einem Empfänger.
Verstehe.
Ja, okay. Also die Idee Software-Defined Radio ist nicht etwa, dass man jetzt ein Funkgerät oder ein Empfänger nur mit Software steuert, sondern der entscheidende Punkt ist, dass man die wesentlichen Hochfrequenzeigenschaften von diesem Funkgerät oder Empfänger durch Software definieren kann, und zwar ziemlich vollständig. Das ist hauptsächlich die Modulationsart, die Demodulation oder auch große Teile der Filterung.
Ich glaube, wir brauchen vorher noch, also ich zumindest brauche vorher noch eine kleine Einführung in die Funkerei als solches überhaupt. Also wenn das innerhalb von irgendwie 2 Minuten geht, dann wäre es super, wenn man so Sachen wie Modulation,
Demodulation,
Frequenz und so weiter vielleicht mal ganz kurz umreißen könnt.
Ja, Modulation ist zum Beispiel einfach im Wesentlichen der Vorgang, deine Information, das sogenannte Basisband, auf irgendeine Weise auf die Trägerwelle aufzuprägen. Und da gibt es eben verschiedenste Arten. AM, Amplitudenmodulation, wie beim alten Mittelwellenrundfunk, wo zum Beispiel das eigentliche Tonsignal, das ich haben möchte, die Amplitude der Trägerschwingung variiert und auf der Empfängerseite dann eben aus dieser Amplitudenschwankung des Trägersignals wieder der Ton rückgewonnen wird. Das ist Amplitudenmodulation. Ich kann die Änderung auch machen, indem ich zum Beispiel die Frequenz meines Hochfrequenzträgers variiere.
Ja, FM
haben wir schon mal gehört. Dann haben wir FM, genau, das ist das, was das UKW-Radio macht. Und dann gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, Daten digitaler oder analoger Art da aufzumodellieren. Und wie gesagt, der Gag an einem Software-Defined Radio ist, dass man diese Modulationsstufen und Demodulationsstufen durch Berechnung im Computer oder in der entsprechenden Hardware macht und dadurch eine enorme Flexibilität erhält. Das heißt, ich hatte in der alten Zeit mit der Analogtechnik, ich habe einen Demodulator-Schaltung für AM, ich habe eine andere Demodulator-Schaltung für FM oder für Einseitenband-Sprechfunk oder sonst was. Und für jedes Mal habe ich eine andere Hardware-Konstellation, brauche vielleicht spezielle Zusatzsignale, die ich dann verheiraten muss, damit wieder was rauskommt, was ich hören kann. Und Software-Defined Radio bildet das im Rechner ab und gibt da also die Möglichkeit, neue Verfahren zu entwickeln und die einfach durch Implementierung eines Algorithmus zu verwirklichen.
Also im Idealfall ist es so, dass man mit Software-Defined Radio eine Hardware hat, mit der man dann alle möglichen Methoden der Datenübertragung oder Audioübertragung per Software dann hinkriegen kann.
Genau, das ist
oder wenigstens die empfangsweise hinkriegen kann.
Ja, nee, das geht sendeseitig natürlich genauso. Ich kann das im umgekehrten Fall machen. Und das ist einfach die Stärke von diesen Software-Defined Radio-Lösungen.
Ja, vor allem ist das wahrscheinlich auch eine finanzielle Frage dann, oder?
Es kommt darauf an, wie viel Aufwand man treiben muss, aber.
Naja, es kostet weniger, wenn ich ein Gerät kaufe, als wenn ich irgendwie 8 Geräte brauche, weil das ist auf jeden Fall schon mal, ne?
Ja.
Aber es heißt ja Software-Defined Radio, aber ich denke nicht, dass alles nur in Software abgebildet ist. Was braucht man da noch auf Hardware-Seite?
Ja, okay. Soll ich erst einmal auf alles alte Analog-Radio oder Empfänger mal kurz eingehen?
Ja. Ich glaube, das schadet nichts.
Ja, so. Also üblicherweise sind heutige Empfänger Überlagerungsempfänger mit zwei Zwischenfrequenzen. Das heißt, ein Eingangssignal wird mit einem lokal erzeugten Schwingung auf eine Zwischenfrequenz gemischt. Hochfrequenzmischer, ganz einfach gesagt, bilden die Differenz und die Summe der Eingangssignale. Und das heißt, es gibt im Abstand der ersten Zwischenfrequenz von dem lokalen Mischsignal zwei Eingangssignale, die auf die Zwischenfrequenz rauskommen. Meistens will man eines davon haben und das andere nicht. Mhm. Und weil die Zwischenfrequenz den Abstand dieser beiden Signale erzeugt, ist die erste Zwischenfrequenz üblicherweise relativ groß. Dann tut man sich leicht durch einen einfachen Vorfilter, die eine der beiden Frequenzen, die man haben möchte, zu selektieren.
Und der Vorfilter ist halt klassischerweise irgendwie Hardware.
Ja, Hardware.
Die das dann entsprechend.
Okay, wir reden jetzt von einem alten analogen Ansatz, wo eigentlich alles Hardware ist.
Ne? Ja, klar.
Und gut, dann sind wir auf einer ersten Zwischenfrequenz, dort kann man filtern, aber bei einer hohen Frequenz ist es schwieriger, gute analoge Filter zu bauen, deswegen wäre es...
Einfach weil die Abstände kleiner sind, oder?
Ja, weil die Frequenz einfach höher ist und wenn ich jetzt da einen sehr kleinen Frequenzausschnitt raus
schneiden möchte, müsstest du einfach präziser...
Dann müsste es eine sehr, 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 sehr hohe Güte haben, dieses Filter. Und man tut sich leichter, wenn man das auf einer niedrigeren Frequenz macht, deswegen mischt man diese erste Zwischenfrequenz nochmal mit einem zweiten Oszillatorsignal und setzt es in eine tiefere Frequenz um, wo es dann deutlich einfacher ist, gute Filter zu bauen, die dann entsprechend nur die Breite, die das Nutzsignal, das ich haben möchte, einen Sprachkanal oder sonst irgendwas wieder raussucht. Und danach kommt dann eben ein Demodulator, der auf der Frequenz arbeitet.
Jetzt habe ich das mit dem Demodulator auch
verstanden. Um eben aus diesem Signal die Amplitude rauszuholen oder die Frequenzversatz oder sonst irgendwas.
Wäre halt hilfreich gewesen, wenn man Signalverarbeitung im Studium ein bisschen aufgepasst hat. Ne?
Ich sagte, so viel wie in Signalverarbeitung habe ich nirgendwo aufgepasst. Trotzdem habe ich am wenigsten verstanden.
Du, da bist nicht der Einzige. Also ich glaube, dazu muss
man fast... Das frischt man ja heute sein. Auf. Ich meine, jetzt in den ersten 5 Minuten habe ich schon einen ganzen Haufen gelernt. da kommt sicher noch einiges dazu. Hoffe ich. Also da gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ist klar, wie die...
Okay. Also wie gesagt, wir brauchen für jede Modulationsart mehr oder weniger spezielle Hardware im Demodulator und es wäre schön, wenn wir das irgendwie mit Software erschlagen könnten. Dann war die Idee, okay, wir könnten doch dieses Zeitsignal, diese Spannung, diese Schwingung, die da anliegt, mit einem Analog-Digital-Wandler einsamplen und dann hätten wir es im Rechner und dann könnten wir es im Rechner bearbeiten. Jetzt sagt dieses Nyquist-Kriterium, wenn ich irgendein Signal abtasten möchte, also das heißt dieses Sampling mit dem Analog-Digital-Wandler.
Entschuldigung, das war kurz ja, dazwischen.
Ja, ja, genau. Wenn ich ein analoges Signal habe, irgendeine Spannung, die sich über die Zeit ändert, dann muss ich diskrete Spannungswerte in Digitalworte wandeln.
Okay, ja.
Und diesen Vorgang nennt man Abtastung.
Ja, klar.
Oder eben halt in Sampling. Und wenn ich das machen möchte und ich möchte den Informationsgehalt dieses Eingangssignals wieder sauber abbilden, dann muss meine Abtastrate mindestens das Doppelte der höchsten vorkommenden Signalfrequenz sein.
Okay, weil sonst habe ich Lücken eventuell.
Sonst hast du nicht die vollständige Information da enthalten. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Signal bei 10 Megahertz abtasten möchte, dann muss ich das mit einem AD-Wandler machen, der mir mindestens mit 20 MHz Taktrate Ergebnisse liefert. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kompletten Kurzwellenbereich, da bis 30 MHz, in den Rechner kriegen möchte, und um da die Signale dort zu verarbeiten, dann muss ich da schon mit 60 MHz abtasten, idealerweise mit einer vernünftigen Auflösung, nicht bloß mit 8 Bit, sondern vielleicht mit 16 oder wie viel. Und dann kommen dann schon ganz ordentliche Datenmengen zusammen.
Ja gut, also heutzutage geht das, würde ich mal sagen.
Ja,
aber es erklärt auch, warum man vor 8 Jahren da noch nichts davon gehört hat. Ja.
Eben, das ist... Und dann war die, als zum Beispiel Funkamateure angefangen haben, sich mit Software-Defined Receivern zu beschäftigen, waren AD-Wandler, die entsprechend schnell waren, entweder noch gar nicht verfügbar am Markt oder sehr teuer. Und dann haben sie so rumgeschaut, was gibt es denn sonst an verfügbaren AD-Wandlern? Und haben dann gesehen, aha, Soundkarten sind eigentlich auch AD-Wandler. Relativ, je nach Ausprägung, relativ gute, mit schöner Auflösung, 16-Bit, 24-Bit, die höherwertigen Systeme. Können wir dann nicht irgendwas machen, um damit so ein Hochfrequenzsignal einzusampeln? Soundkarte, von mir ist 48 Kilobit Abtastrate. Das heißt, wir können damit ein 24 Kilohertz Signal noch so einigermaßen einsampeln. Mhm. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn ich ein paar Megahertzen empfangen möchte. Und dann gibt es diesen Trick, man kann dieses Eingangssignal ja mit einem Mischer, so wie man es im Analogen auch macht, auf die Zwischenfrequenz 0 zum Beispiel runtermischen. Das nennt man also einen sogenannten Direktmischer oder einen Direktkonverter. Und dann gibt es eben zwei Bereiche, direkt über dem Lokaloszillatorfrequenz und direkt drunter. Das obere und untere Seitenband im Frequenzbereich, sagt man. Mhm. Und zum Beispiel 10 MHz, ich habe einen 10 MHz lokalen Oszillator. Es kommt ein Signal, das 1 Kilohertz höher ist, zur Antenne rein, macht mir dann hinterher einen 1 Kilohertz Ton. Oder ein Signal, das 1 Kilohertz tiefer wäre, macht mir auch einen 1 Kilohertz Ton. So, das heißt, beide Seitenbänder werden ineinander geklappt und machen mir von zwei Frequenzen her den gleichen Ton.
Okay.
Das ist ein Problem. Jetzt gibt es den Trick, man kann einen sogenannten IQ-Mischer einsetzen.
Man nimmt, mehr Abkürzungen.
Ja, ja, man nimmt zwei Mischer, die das gleiche Eingangssignal mehr oder weniger kriegen und betreibt sie mit einem 90 Grad, glaube ich, phasenversetzten lokalen Oszillator. Ja,
okay.
Dann gibt es ein sogenanntes Infase-Signal und ein Quadratursignal. Deswegen heißen die Dinger I und Q.
Mhm.
So. Soundkarte hat zwei Eingänge, links und rechts.
Okay, das heißt, braucht man nicht. Wenn wir Mono haben wollen, dann.
Nee, das heißt, ich kann ein I und ein Q-Signal gleichzeitig samplen.
Mhm.
Und mathematisch kann ich die beiden Signale wieder so verheiraten, dass ich sie im Rechner dann trennen kann, kommt jetzt das Signal von dem oberen Seitenband oder kommt es von dem unteren? Und damit kann ich dann eben nicht bloß 24, sondern wieder 48 Kilohertz breites Frequenzspektrum im Rechner darstellen.
Okay.
Und Problem dabei ist, dass wenn ich hier zwei echte Mischer habe und zwei Verstärkerpfade mit zwei AD-Wandler-Eingängen, dass dieses Trennen der beiden Seitenbänder nur wirklich gut funktioniert, wenn ich in beiden Pfaden gleiches Phasenverhalten, gleiche Amplitudengänge habe. Das heißt, jede Unterschied in der Verstärkung der beiden Stufen oder so kann zu Verzerrungen führen und dann ist diese Unterdrückung des anderen Seitenbands nicht mehr so ganz optimal.
Mhm.
Aber damit lassen sich zum Beispiel Software-Defined Receiver im Kurzwellenbereich, wenn zum Beispiel Amateurfunkbänder empfangen werden soll, die 100 kHz breit sind, dann passt da mit fast 50 kHz da schon ein ganzes Stück rein. Und wenn dann Signale, Morse-Telegrafie 500 Hertz und kleiner oder ein Sprachsignal mit 3 kHz Bandbreite sind, da passen dann schon viele Stationen rein, die man gleichzeitig dann zum Beispiel hören könnte oder sich eine davon rauspicken kann, ohne da an dem Lokaloszillator viel umstellen zu müssen.
Das heißt, du verstellst die Hardware gar nicht mehr, sondern du guckst in der Software nur noch, legst einen Filter drauf sozusagen, genau, auf das, was dich interessiert.
Was innerhalb diesen 50 kHz ist, die ich auf einmal aufnehmen kann, da kann ich mir dann im Rechner rauspicken, ich will dieses oder das andere Signal haben.
Also, okay. Du kriegst quasi dieses ganze Band als Rohdaten und filterst dir den ganzen Spaß im Nachhinein raus.
Ja, klar.
Also ähnlich ist bei Fotografie, bei Rohaufnahmen, in der Digitalfotografie bei Rohaufnahmen funktioniert.
Gut, ja. Also was sich dann schon als Frage stellt, ist, man braucht jetzt mal irgendwas an Hardware dann doch, ja, was das Zeug mal in den Rechner bringt, dann auf dem ganzen...
Ja, natürlich. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich begnüge mich jetzt erstmal mit so einem kleinen Ausschnitt, dann kann die Hardware sehr einfach sein. Diese Mischer, das sind irgendwelche, kann man mit Analogschaltern relativ einfach realisieren, und Soundkarte, wie gesagt, hat man eh. Vielleicht nicht unbedingt die Onboard-Soundkarte, wo ich der CPU beim Rechnen und der Maus auf dem USB-Port beim Bewegen zuhören kann, aber so eine externe USB-Soundkarte oder so ein besseres System mit vielleicht auch mal 96 oder 100, wie viel Kilohertz Abtastrate.
Also die Soundkarte, die ist für Sampling wichtig und für die...
Je nachdem, wie die höchste Abtastrate ist, genau, liegt damit praktisch den betrachtbaren...
Aber du musst ja noch einen Funkempfänger irgendwie haben, oder reicht da die WLAN-Antenne, die ich im Rechner drin habe?
Nee, du hast die Hardware. Die Hardware, die dein Antennensignal nimmt, auf diesen Mischer gibt.
Okay, also die Hardware braucht man schon noch.
Die braucht man schon noch.
Was ist das... Was kaufe ich da? Was bestelle ich wo?
Im einfachsten Fall ein Quarz auf irgendeiner Kurzwellenfrequenz, die ich mal praktisch als meine Mittenfrequenz haben möchte für das kleine Segment, das ich sehen möchte, und ein paar Digital-ICs dazu. Und
geht heute ein bisschen einfacher. Also heute kann man das Ganze etwas einfacher lösen, indem man einfach einen DVB-Stick nimmt, der einen bestimmten Chip mitbringt.
Ja, einfacher hat er zwei Bedeutungen. Also das, was er gesagt hat, ist schon auch einfach.
Das ist noch kein großer Aufwand. Natürlich kann man da viel mehr Aufwand reinstecken, wenn man das dann entsprechend besser machen möchte. Aber
ich formuliere einfach mal so für unsere bastelunfreundlichen Hörer. Es gibt da ein paar relativ günstige DVB-Sticks, die man dafür missbrauchen kann.
Die, glaube ich, wollten wir ein bisschen später vorstellen, wenn wir mal da fertig sind, wo wir eigentlich herkommen.
Quasi. Ja, geht. Alles klar. Das war jetzt so der...
Ja, aber es hat mich jetzt bloß interessiert, weil du musst ja dieses Signal irgendwie kriegen, und dann ist es im Rechner und dann kannst du deine Software drauf loslassen.
Genau.
Also nachdem du diese Modulationstricks gemacht hast,
Gesagt, es gibt diese zwei Grundkonzepte. Entweder ich sample mit einem AD-Wandler das Zeitsignal direkt ein, und dann kann ich halt bis zur halben Abtastrate des AD-Wandlers gehen und kann das dann entsprechend weiterverarbeiten, oder ich mische das Signal mit so einem Direktkonverter mit IQ-Ausgang aus dem Hochfrequenzbereich her hin und kann dann praktisch mit meinem AD-Wandler um diese Frequenz herum mit zwei AD-Wandlern mit diesem IQ-Signalen einen bestimmten Frequenzbereich darstellen.
Was mich dann interessieren würde kurz, ist, wo kommt diese Idee her? Es hört sich für mich immer so ein bisschen an, als wäre das so ein Wunsch gewesen von Amateurfunkern, um da einfach einfacher
drauf zu greifen. Ich weiß nicht, ob das waren das die andere? Ersten Mal, die das entwickelt haben, ich glaube es nicht, aber die das mehr auf breiter Front im großen Publikum zugänglich gemacht haben. Ich meine, das geht schon, auch schon 10 Jahre.
Also ich habe bei der Recherche nach dem Thema ein paar Rüstungsfirmen gefunden, die das Ganze für den militärischen Sektor auch machen.
Ja, natürlich. Also, mit der Flexibilität, die so ein System bietet, kann man natürlich so Sachen wie Frequency-Hopping nach einem bestimmten Muster schnell zwischen
irgendwelchen
Frequenzen hinterher springen und alles Mögliche.
Neue Verschlüsselungsverfahren selber entwickeln zum Beispiel.
Du bist halt nicht mehr auf eine Hardware-Krypto in irgendeinem Gerät angewiesen, was dir halt dein Hersteller vor 10 Jahren gekauft hat, sondern du kannst die immer den aktuellen Anforderungen anpassen.
Das ist ja auch nicht neu, dass man Funkverschlüsselung so macht, dass man die Frequenzen oder Kanäle durchhopst nach einem bestimmten Muster. Das gab es ja vorher auch schon, also in analogen Geräten. Und da kann ich mir vorstellen, dass man mit so Software-Defined-Zeugs dann natürlich noch viel coolere und ausgefeiltere Dinge hinkriegen kann. Ja, schon interessant.
Ja, genau. Und ja, kommen wir nochmal kurz zu den Empfängerformen. Wie gesagt, das Problem war, die AD-Wandler waren nicht schnell genug und dann gab es dann entsprechend auch Mischansätze, dass man sagt, okay, ich mache einen analogen Empfänger, vielleicht die erste ZF mit einem entsprechenden Filterung, aber die letzte Stufe, wenn ich auf der zweiten Zwischenfrequenz bin, die ist vielleicht schon tief genug, da kriege ich einen AD-Wandler, der das schon vollständig abdecken kann und da mache ich dann die Demodulation schon im DSP, im digitalen Signalprozessor und mache das schon software-defined.
Okay.
Und dann gibt es also je nachdem, je weiter ich nach vorne komme zur Antenne, umso mehr Vorteile der Flexibilität in der digitalen Verarbeitung kann ich nutzen, weil jede dieser Mischstufen hat ihre Unzulänglichkeiten, ist nicht ganz ideal, erzeugt ein gewisses Maß an Verzerrungen und unerwünschten Signalprodukten. Bei diesen Mischungen entstehen halt nicht nur genau die Signale, diese Mischprodukte, die ich haben möchte, sondern eben auch anderes Zeug. Und da hat man dann einen Vorteil, wenn man mit der Digitalschnittstelle oder mit dem Übergang ins Digitale möglichst nah an die Antenne drankommt. Und das Ideale wäre natürlich Antenne zu Bits.
Okay.
Und
ja, irgendwas muss schon noch, irgendwie muss das schon noch wandeln.
Ja.
Okay, das war jetzt, glaube ich, mal ein Haufen Zeug. Vielleicht, wenn du noch ein Musikstück übrig hast.
Ich habe noch ein ganzes
Musikstück. Du hast schon alle verschossen.
Nee, so schnell geht das nicht. Vielleicht auch erstmal ein bisschen Musik, dass ich dieses ganze Wissen erstmal kurz setzen kann.
Also und vielleicht nimmst du erstmal die richtigen Musikstücke, das wäre ganz toll.
Na, die richtigen waren das letzte Mal dabei. Also so ist nicht. Okay.
Dann?
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Und zwar wieder von Ost aus dem Album.
Ost ist übrigens nicht wie Ost, da
wo
der Jaser herkommt, sondern
OZZED.
So wie Ossi, genau. Ja.
Und zwar vom Album Lesser Than Free, zwei Tracks. Der erste heißt Feed Me und der zweite Bureaucrat Apparat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann kein Schwedisch. Also er hat es da.
Klang gut.
Es klang gut, okay.
Klang
dann
gut, let's go.
Ab Musik.
Okay. Nachdem wir vorhin damit aufgehört haben, dass die Amateurfunker sich diesen Software-Defined-Bereich erstmal genauer angeschaut haben, jetzt noch kurz dazu zur Hardware.
Ja, jetzt noch einfach ein paar Hinweise, was man die Suchmaschine fragen muss, wenn man da weiterkommen möchte, vielleicht auch einen Bausatz. Es gibt also solche Geräte auch vielfach als Bausatz zum selber zusammenlöten. Zum Beispiel Softrock ist ein guter Hinweis.
Kuschelrock.
Ja, nee.
Falsche Spielwiese.
Softrock im Sinne von Rock, der fällt, der Quarz. Das ist
Punkrock geworden.
Okay, wieder mit Quarz-basiertem Empfänger ist. Oder vom Zeitschrift Funkamateur gibt es einen FASDR-Empfänger, der den Kurzwellenbereich abdeckt. Oder das sogenannte Fifi-SDR vom Fichten Field Day. Das ist auch so ein Funker-Wochenendcamp. Die haben da selber ein entsprechendes Ding.
Okay, da reden wir jetzt immer von sozusagen Funkgeräten, ne? Wirklich dann auch.
Nee, das sind Empfänger
jetzt Empfänger. An der Stelle. Mhm.
Fifi-SDR ist auch ein ganz, ganz nettes Gerät. Gab es auch als Bausatz USB. Da hat die Soundkarte sogar schon mit integriert. Mhm. 96 Kilobit. Und gibt auch entsprechende Lösungen, die mit Direktsampling mit großem Aufwand qualitative Geräte bauen.
Von was für Kosten reden wir da?
Ja,
bei den Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast?
Die Fifi SDR und FA SDR, so 150 Euro vielleicht in der Größenordnung.
Okay. Gibt's für wenn man mal nur rumspielen will, gibt es dann auch irgendwie was?
Da gibt es Bauanleitungen, wie man mit wenigen Transistoren am Quarz ein bisschen was mischen kann und auf die Soundkarte geben. Also das ist im wenige Euro-Bereich auch zum Spielen was realisierbar.
Nee, nur weil der Chaser vorhin gesagt hat, dass man sich diese DVB-T-Sticks dazu holen kann. Die gibt es ja schon für wenige Euronen.
Ja, das, was ich bis jetzt besprochen habe, sind Sachen hauptsächlich auch für einen Kurzwellenbereich. Und der DVB-T-Stick, zu dem wir nachher kommen werden, der fängt erst ein bisschen weiter oben an. Und wenn man damit Kurzwelle hören will, dann muss man wieder einen Mischer davor setzen, dann bist du auch wieder bei dem.
Also bei den DVB-Sticks fangen wir erst bei 22 MHz an. Also drunter geht gar nichts. Und das sind halt diese klassischen Kurzwellenfrequenzen, fallen da einfach raus. Dafür kommen wir bis 1,7 GHz, wenn es sein muss.
Eben. Und aber auch dort ist der AD-Wandler nicht so schnell, dass er 1,7 GHz samplen kann. Deswegen, haben natürlich diese Empfänger, die höhere Frequenzen verarbeiten können, dann auch wieder genau diesen Trick mit diesem IQ-Mischer drin. Mhm.
Und verstehe ich.
Es gibt dann auch entsprechende Hardware, die andere höhere Frequenzbereiche abdeckt. Das möchte ich dann mal vorstellen.
Also, was man dazu sagen sollte, ist halt auch immer, was für einen Frequenzbereich kann denn die jeweilige Hardware? Es gibt da eine relativ bekannte Hardware, die eigentlich so schon fast dem Profi-Umfeld zu rechnen ist. Das nennt sich Universal Software Radio Peripheral, auch USURP genannt kurz. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr bekanntes Gerät. Also wer da gerade im CCC-Umfeld mal diverse Vorträge angehört hat, wo Radioprotokolle analysiert wurden, da wurde fast immer dieses Gerät benutzt. Hat eben das Vorteil, das ist ein fertiges Ding. Das steckst du an deine USB-Schnittstelle an oder in der neuen Version über Gigabit Ethernet.
Okay.
Hat weitere Vorteile gegenüber so einem DVB-T-Stick, es kann ein verdammt großes Frequenzspektrum, du kannst da über Boards dann quasi Antennen ansteuern. Da geht dann wirklich von irgendwie Mittelwelle bis irgendwie so 3, 4, 5 GHz hoch.
Das hört sich aber jetzt irgendwie teuer an.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen.
Der Spaß
und für jemanden, der nur ein bisschen spielen will, ist das, glaube ich, also gerade für den Einstieg.
Also das fängt da bei einigen hundert an, also $700 kostet zum Beispiel das die klassische USB-Version. Die hat zum Beispiel einen weiteren Vorteil gegenüber den USB-Sticks, diesen DVB-T-Sticks, dass sie eben 8 MHz komplett abdecken kann, also da geht schon ein bisschen mehr. Die aktuelle Version kann irgendwo im Bereich 20, 30 MHz. Kostet dann auch noch mal das Doppelte bei $1,400. Ist natürlich dann so schon nichts so für einen Heimgebrauch. Mhm. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die DVB-T-Sticks das nicht so gut haben mit der Frequenzgenauigkeit. Sprich, wenn ich jetzt so eine Anwendung habe, die jetzt so ein Morse-Signal 500 Hertz breit ist und ich möchte das genau einstellen, und mein Empfänger liegt aber um 5 Kilohertz daneben, dann habe ich da ein Problem, weil ich halt, erstmal von Hand das wieder nachtunen muss. Und diese teure Hardware hat eben den Vorteil, dass sie da halt eben sehr hohe Frequenzgenauigkeit verspricht. Ich meine, klar, der DVB-T-Stick, der bekommt ein paar Megahertz breites Signal, wo dann jetzt ein Bild drauf ist. Wenn ich da ein paar Kilohertz daneben lege, dann macht das nichts aus. Die Kosten hat dann auch nur irgendwie so um die 10 Euro aus China. Kann man bei eBay finden. Wichtig ist, dass da ein Realtek RTL 28 irgendwas Chip drauf ist.
Das sollte man vielleicht dann ins Blog oder so schreiben.
Ja, da kann man noch was dazu schreiben, noch was man da suchen muss, was da gute Geräte sind. Also es gibt aber auch noch weitere Boards, die sich in Entwicklung finden. Zum Beispiel gibt es eins, das nennt sich Blade RF. Das war Kickstarter finanziert. Gibt es ab 420, also ist schon mal nochmal ein ganzes Stück günstiger.
Und sind das dann jetzt auch nur Receiver oder sind da das, bei den Sachen, die du erwähnt hast, jetzt auch
also richtig? Also diese richtig teuren, die können auch senden. Wobei natürlich, wenn man wissen sollte, senden ist bei uns reguliert, also
ja, das ist schon klar, aber ich will mich mit der ISS unterhalten, muss ja irgendwie...
Wenn du dich mit der ISS unterhalten willst, dann solltest du eine Funkamateur-Lizenz machen und dann darfst du das natürlich.
Und wenn ich mich dann mit der ISS unterhalten will, reicht mir dann so ein DVB-T-Stick? Also,
nein, der DVB-T-Stick kann nur empfangen. Das ist bloß ein Receiver, das haben wir ja dann nicht so... Ja, dann so ein Ursub-Dings da.
Genau, oder so ein Blade RF, wie sich das nennt, oder was es auch gibt, was ich sehr schön finde, nennt sich Hack RF. Das hat den Vorteil, das Ding ist komplett Open Source, auch die Hardware, sprich, ich kann mir den Bauplan angucken, kann mir so eine Platine ätzen lassen, kann mir die Chips besorgen, die da von irgendjemanden schön mit einer Bestückungsmaschine da bestücken lassen und hab dann für Materialkosten von 100, 150, 200 Euro, schätze ich jetzt mal, ich weiß es noch nicht genau, ich hätte gern eins und ich wäre dabei herauszufinden, was es denn kostet.
Ja, okay.
Hab dann ein Gerät, was wieder deutlich mehr kann. Aber da kommen wir dann später noch dazu, wenn wir uns weitere Anwendungen anschauen, was dann die verschiedenen Vorteile vielleicht sind, weil da kann man sich jetzt unter so und so viel Megahertz vielleicht nicht so ganz so viel vorstellen, was kann ich denn damit überhaupt machen?
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese DVB-T-Sticks sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ich meine, für 10 Euro kriege ich dort wirklich ein Gerät, mit dem ich von 25 Megahertz bis 1700 Megahertz oder je nach Tuner, der da drin ist, bis über 2 Gigahertz abstimmen kann und eigentlich alles, was in dem Frequenzbereich ist, erstmal irgendwie hören kann. Für Kurzwelle gibt es dann eben auch noch Schaltungen, die es als Bausätze oder sonst wie zu kaufen gibt, die dann den Kurzwellenbereich nochmal mit einem 100 MHz, 120 MHz Signal mischen und ihn damit wieder in den vom DVB-T-Stick empfangbaren Bereich bringen und dann kann ich auch dort wieder Kurzwelle hören und so weiter. Mhm. Natürlich, die Realtek-Chips dort haben, glaube ich, nur einen 8-Bit-AD-Wandler drin. Und sind natürlich vom Dynamikbereich, den sie darstellen können, eingeschränkt nach unten hin. Ich darf so einen AD-Wandler natürlich nicht übersteuern, weil dann verliere ich Informationen. Okay. Wenn der oben mit seinem maximalen Wandlerwert an die Begrenzung läuft und nach unten hin ist es einfach die Auflösung in Bits und das Rauschen, das das System mit sich bringt, das mir bestimmt, wie kleine Signale kann ich denn überhaupt noch hören.
Das heißt, je billiger die Hardware, desto besser muss die Antenne eigentlich dann sein?
Je mehr Signal-Rauschverhältnis brauche ich, und je stärker muss das Signal sein. Aha. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Fun-Cube-Dongle, der auch einen ähnlichen Frequenzbereich abdeckt, der aber einen 16-Bit-AD-Wandler hat und dadurch entsprechend deutlich schwächere Signale noch hören kann. Der kostet aber auch über 100 Euro, ich weiß nicht was genau.
Okay.
Aber der arbeitet sehr ähnlich, aber mit entsprechend besserer Empfangsleistung. Ist auch gebaut von oder entwickelt von Funkamateuren, um zum Beispiel Amateurfunksatelliten damit zu empfangen.
Jetzt hätte ich nur eine grundsätzliche Frage, fällt mir jetzt erst ein, hätte vielleicht weiter vorne in die Sendung gehört. Was gehen denn so für Datenmengen über verschiedenen Funkmethoden drüber? Also was hat man da für Bandbreiten? Ich meine, wir reden gerade von DVB-T-Sticks, da ist ja schon klar, also da geht ein Bildsignal drüber. Das ist ja doch schon einiges.
Und die wichtige Frage ist, kann ich nach der Zombie-Apokalypse damit mein eigenes Datennetz aufziehen?
Das wäre...
Und zwar am besten, also eins, wo man halt auch irgendwie nicht nur jetzt gerade ein bisschen Sprache in Radioqualität, sondern...
Auch Sexualdokumentationen hochauflösende.
Ja. Nein, das Problem ist ganz einfach, je mehr Daten ich übertragen will, je schneller ich irgendein Signal taste, umschalte oder sonst was, je mehr Bandbreite brauche ich, um das hinterher dann wieder vernünftig dekodieren zu können. Das heißt, je langsamer ich ein Signal umschalten kann, umso schmalbandiger kann ich werden.
Und das, also Das heißt, je langsamer ich umschalte, desto weniger Daten bringe ich dann eigentlich ja pro Zeit drüber. Ne?
Genau. Das heißt, es gibt auch auf Kurzwelle Leute, die mit kleinsten Leistungen wenige 10, 100 Milliwatt ein Kurzwellensignal in die Luft stellen und das schalten sie um 100 Hertz, nee, oder 10 Hertz in der Frequenz um, so alle paar Sekunden. Mhm. Und das kann man dann mit so einem Software-Defined Radio oder eben auch mit einer Soundcard an einem normalen analogen Empfänger, der dann das Audiospektrum entsprechend fein auflöst.
Okay, da dauert es dann ein bisschen, bis der Phil sein Porno hat.
Ja, genau. Aber das kann man sehr, sehr schmalbandig filtern und dann eben zumindest diese Signale noch nachweisen. Und umgekehrt, wenn ich irgendwie höhere Datenraten machen möchte, dann werde ich schneller. Das heißt, ich muss, um diese schnellen Umschaltvorgänge richtig übertragen zu kriegen, muss ich Bandbreite spendieren.
Okay, zurück zum Thema. Das
trifft gerade irgendwie ein wenig ab, ja.
Nein, es war wichtig.
Finde ich auch. Also Zombie-Apokalypse ist ein Thema, das man nicht vernachlässigen darf.
Ja, aber da hast du mit Sicherheit andere Probleme als Sexualdokumentation.
Also, wer weiß. Also jetzt, ja, wo machen wir weiter von hier aus?
Ja, ich würde sagen, also wir haben jetzt mal Hardware. Und der logische nächste Schritt wäre wahrscheinlich Software.
Ja, das wäre vielleicht mal ein guter Punkt, weil es bringt mir die beste Hardware nichts, wenn ich kein Programm habe, mit dem ich diese Daten lesen kann.
Ja, lesen haben wir ja gerade schon gesagt, beschränkt sich im Software-Defined Radio-Bereich auf Filtern eigentlich, oder? Oder
du musst es noch zusammenbasteln, demodulieren,
modulieren und dann rausfiltern, weil kriegen tust du erstmal alles, wenn wir das richtig verstanden haben.
Ja, wobei das Filtern natürlich auch noch ein großer Vorteil des Software-Defined Radios ist, weil ich dort in der Mathematik ideale Filter bauen kann. Das heißt, sehr steilflankig, das heißt, bis zu der Frequenz will ich alles haben und ab der Frequenz will ich nichts mehr haben. Analoge Filter haben gewisse Flankensteilheit, ja, das heißt, die sperren nicht sofort, wenn sie sollen und haben vielleicht eine Welligkeit, wo dann die Signalübertragung nicht gleichmäßig ist im Durchlassbereich und so weiter. Und das kann ich mit mathematischen Filtern im Rechner alles sehr viel besser abbilden.
Dann mal zur Software. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn das schon so aus dem Bastlerbereich kommt, dass die Open-Source-Gemeinde da einiges im Petto hat.
Einiges. Also es gibt so ein paar ganz nützliche Tools. Es ist halt immer die Frage, was will man empfangen? Es gibt eine Ladung ganz einfacher Tools, die wirklich für das Empfangen von simpelsten Daten gedacht sind. Beispiel Dump 1090 heißt dieses Tool. Damit kann ich sämtliche Telemetriedaten von Flugzeugen, die sich über mir bewegen, abfragen. Das heißt Geoposition, Richtungen, Geschwindigkeiten etc. Dann
die pusten die ständig raus, wenn sie fliegen? Die pusten
ständig raus, ja. Und die sind natürlich nicht kodiert, weil natürlich jeder von der Luftsicherheit wissen muss,
welches. Soll ja auch so sein.
Richtig. Ja, klar. Es ist ja sowieso nur unidirektional, das heißt, ich kann die nicht irgendwie stören, spielt für mich keine Rolle, also ich kann die Dinge erstmal nur empfangen. Mhm. Recht lustig, da gibt's halt, Dump 1090 hat die zum Beispiel die tolle Fähigkeit, die bastelt dir einen kleinen Webserver auf dem Rechner und tut dir so schön auf Google Maps dann visualisieren, welches Flugzeug sich gerade in deiner Empfangsreichweite befindet. Das haben wir vorhin im Stadtpark mal probiert, also wir haben tatsächlich in unserem Umkreis bis Tschechien rüber 12 Flugzeuge aufgefangen, die dann Richtung München, Frankfurt oder Richtung wahrscheinlich Moskau, würde ich vermuten, fliegen. Das ist eigentlich ein recht cooles Tool.
Kurze Frage, ist das, ich denke für manche unserer Hörer wird das wichtig sein, welche Betriebssysteme unterstützt Dump 1090?
Ja, das Übliche.
Das Übliche,
also und zwar ist das...
Du musst immer überlegen, das Übliche für uns ist Linux, aber das Übliche für andere...
Ja, also es läuft auf Linux, ich bin mir auch ziemlich sicher, mit ein paar Tricks kriegt man es auch auf Cygwin oder sowas zum Laufen. Um es halt innerhalb von dem Windows-System.
Also gibt es keinen fertigen Windows-Client.
Es gibt nicht
den Linux in der VM ist jetzt ein kleiner.
Also natürlich, aber
ich kenne keinen. Aber ich bin mir sicher, dass es so ein Tool für Windows gibt. Es gibt auch für den allgemeinen Empfang, also Windows-Tools. Aber da komme ich später noch dazu. Dann gibt es noch für weitere Spezialempfangssachen. Also wenn ich zum Beispiel Wettersatelliten empfange, kann ich mir die Signale mit dem Standardprogramm mitschneiden. Und dann mit ATP-DEC oder WX2Image dekodieren und kann mir dort meine eigene Wetterstation aufbauen. Also um von den alten NOAA-Satelliten, die noch überall rumgeistern, mir niedrig aufgelöste Bilder zu holen. Es gibt natürlich das neuere.
Die senden sogar Bilder runter.
Die senden tatsächlich Bilder, ja. Also ich glaube, SSTV müsste das sein, oder?
Ja, der altes Wetterfax.
Genau.
Das kann man also auch mit wenn man Software hat, die den Ton ausgibt, dann mit dem Kommunikationsprogramm oder so, zum Beispiel QSSTV ist ein Programm, das kann, dann wieder Ton über den Audiomischer intern im Rechner einspeisen und dann dort dekodieren als Fax.
Also für die älteren Hörer und uns, das klingt ungefähr so wie das ATM vom Modem früher, Anti.
Danke.
Wet.
Ja, da bist du noch zu jung dazu, Phil. Aber das bringen wir dir irgendwann dabei. Ja, es gibt dann natürlich auch dieses neuere Meteorsat-Netz, mit dem ich auch hochaufgelöstere Bilder abfangen kann. Allerdings hatte ich dazu nicht die passenden Antennen, um das mal zu experimentieren.
Also weil du bloß die billigen DVB-T-Dinger hast.
Das nein, ist, das nee, die sind, glaube ich, auf eins.
Die meisten Meteorsat und die NOAA übrigens auch auf einer anderen Frequenz.
Die sind bei irgendwo bei 1,7 Gigahertz.
Genau, die geben auch hoch aufgelöste Bilder her. Das Problem ist erstens, wir haben die passenden Antennen dafür nicht.
Noch nicht.
Das nächste Problem ist, dass die DVB-T-Sticks, die machen irgendwo bei 2,5 Gigahertz Bandbreite Schluss oder knapp 3, je nachdem, wie viel Glück man hat. Brauchen aber meistens 4. Das heißt, wir kriegen leider nicht alles auf einmal reingesampelt.
Richtig, also das scheitert momentan vielleicht auch noch wieder am Finanziellen. Zum Thema billige DVB-T-Antenne. Also ich habe mir extra mit Mirvis Hilfe einen großen Kreuzdipol gebaut und der ist von der Empfangsleistung eigentlich schon sehr, sehr gut.
Super. Da können wir ja nochmal ein Foto dann nachher auch ins Blog stellen.
Das ist für die, wissen, was es ist, ein ganz primitiver Kreuzdipol.
Sieht aus wie ein Kreuz.
Ja, genau. Innen mit Lüsterklemme verschalten. Da wird sich jedem HF-Menschen der Magen umdrehen. Das muss ich sagen, weil ich das an vielerlei Gelegenheiten so mache. Ich habe auch andere Antennen auf Filter im Einsatz, die sich seit Jahren so bewährt haben.
Falls euch das interessiert, ich sage das jetzt mal einfach so zwischendurch, falls euch das genau interessiert, könnt ihr euch das nicht bloß irgendwie auf der Webseite anschauen oder hier unsere Beschreibungen anhören, sondern ihr könnt auch, wenn ihr aus der Nähe seid, gerne mal bei uns vorbeikommen. Also wir, Binary Kitchen, wir treffen uns jeden Mittwoch im Lederer, Lederergasse 25 in Regensburg.
Ab 19.23 Uhr.
Circa. Und wer Bock hat, kann sich diesen Kreuzdipol hier angucken. Der Chaser schleppt ihn quasi immer mit sich rum.
Ja, der passt zwar nicht so ganz in die Hosentasche, aber ich habe ihn häufig dabei.
Er hat sich einfacher gestellt.
Und wir geben auch gerne Hilfestellungen oder Tipps, wenn jemand selber damit rumspielen will mit solchen Sachen.
Aber mal zurück zum Thema. Wir sind immer noch bei der Software.
Ja.
Und zwar, es gibt natürlich jetzt auch noch ein paar Tools, also allgemeinere Tools. Für Windows, STR Sharp läuft also nicht nur auf Windows, sondern auch auf Linux bedingt. Das ist das Tool, was man den Windows-Nutzern ans Herz legen kann, was relativ gut das komplette Spektrum, was die Hardware hergibt, auslesen und filtern kann. Ich persönlich benutze GQRX. Das gibt's für Linux bisher nur, also mir ist kein Windows-Port bekannt. Ist ein Tool, was mir das komplette Spektrum sehr schön anzeigt, mit dem ich das vorfiltern kann, die Empfangseigenschaften einstellen kann, also ob ich jetzt FM-Signale oder CW-Signale empfangen möchte. Ich kann per Filter dort entsprechend mein Rauschen rausfiltern aus dem Signal und wenn ich dann tatsächlich mal so ein Wettersignal erwischt habe, das aufzeichnen, um es dann an meine Spezialtools zu übergeben und dort die entsprechenden Daten zu dekodieren.
Noch eine grundsätzliche Frage dazwischen über die um die Software. Für mich hört sich das so an, als wäre das ein relativ neues und dynamisches Gebiet, wo gerade alles Mögliche Neue rauskommt, so an Software. Ist das so? Trifft das so den?
Also ich glaube, das ist schon eine ganze Weile unterwegs.
Ja, ist schon eine Weile unterwegs. Aber die Entwicklung gibt es schon eine Weile, aber es kommen immer wieder neue Sachen dazu.
Also gerade der Boom von diesen DVB-T-Sticks letztes Jahr hat da viel, viel vorangetrieben, auch an der Software wieder. Man sollte noch eine Software erwähnen, auf der sehr vieles davon aufbaut, was als Bibliothek unten drunter verwendet wird, nämlich GNU Radio.
Wäre jetzt gekommen.
Das hat bestimmt der eine oder andere schon vermisst. Die meisten dieser Projekte haben GNU Radio irgendwo als Bibliothek eingebunden. Und mit GNU Radio kann man sich so mehrere Filter zusammenstecken von Quelle bis zu einem Ziel, die mit dem Signal sehr viele schöne Dinge machen können. Das ist aber wirklich sehr komplex und für die meisten, die nur ein bisschen damit rumspielen wollen und keine Spezialbedürfnisse haben, bietet es sich wirklich an, diese fertige Software zu nehmen.
Ja, aber GNU Radio ist trotzdem ganz praktisch. Also ich nehme das ganz gerne her, weil das Ding in dem Kommandozeilentool, also was GNU Radio mitliefert, kann ich das komplette Band einmal abscannen und kann mir erstmal einen Überblick verschaffen, was für Signale in meinem Umfeld eigentlich unterwegs sind. Also das heißt, ich einfach dieses Ding mal anwerf und sage, ja, scan mir doch mal von 20 Megahertz bis 1 Gigahertz alles durch und sag mir, was da worum geistert. Um mir halt die jetzt entsprechenden Kanal dann raussuchen zu können.
Aber zum GNU Radio gibt es eben, wie der Möb schon angedeutet hat, auch diesen GNU Radio Companion. Ich habe ihn selber noch nicht benutzt, sondern immer bloß in Vorführungen gesehen. Aber das ist diese grafische Oberfläche, wo man eben Signalverarbeitungsblöcke zusammenstecken kann und sich da eigene Funksysteme bauen kann. Und also das Ding ist sehr, sehr mächtig. Da kann man also fast alles machen. Okay. Quellen und Senken definieren, Spektrumsanzeigen, das ist FFT-Display. Da kann man wirklich sagen, da ist diese Quelle von dem RTL.
Okay, dann würde ich sagen, geben wir unseren Hörern mal Zeit zum Googlen nach GNU Radio. Machen wir noch ein bisschen Musik.
Genau. Also ich habe jetzt einen Titel rausgesucht. Natürlich von Ost, vom Album Core Metallium, und er handelt davon, was die meisten Regensburger Studenten Ende nächster Woche tun werden. Das ganze Ding heißt Human Factory Reset.
Ja, dieses Ost ist ganz nett.
Das ist ja recht netter Musiker, der Mensch. Ein Schwede, wie gesagt.
Ach, das ist nur einer?
Das ist nur einer, ja. Also, ich meine, bei Chiptunes ist sehr viel programmiert, und wenn du keine weiteren Instrumente dabei hast.
Ja, natürlich, aber man kann ja auch verteilt programmieren, aber es gehört jetzt nicht daher.
Nein, gehört es nicht.
Nein, andere Spielwiese.
So, jetzt wissen wir alle, dass es GNU Radio gibt, dass man sich damit sende- und empfangstechnisch seine eigenen Filterketten zusammenstecken kann.
nicht nur eben Filter, sondern eben auch komplette Funksysteme. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch mit dem GNU Radio sich einen Multikanal-Radioempfänger definieren kann. Ich nehme die Quelle vom RTL-Stick, sample mir mal die 2 MHz vom Rundfunkband und dann setze ich da 1, 2, 3 Unterempfänger, die mir jeder einen eigenen Radiokanal, ein Radioprogramm aussuchen und baue mir daraus einen Icecast-Stream und setze mir das in mein Netzwerk und dann kann ich über den Stream auswählen, welches Radio ich gerade hören möchte.
Das ist cool.
Ja. Das geht mit Sicherheit mit GNU Radio Companion zu definieren und dann eben zu benutzen.
Gut, ja. Was kann man noch alles anstellen mit Software-Defined Radio? Was machen die Leute so, die da draußen damit irgendwie spielen?
Mit der Antenne auf der Straße rumlaufen.
Ja, genau. Ja gut, ja, das haben wir letztens gemacht. Das
da wird man komisch angeschaut.
Erstmal sehr interessante Blicke, wenn du mit so einem Laptop und einer Antenne rumrennst.
Sind Sie von der NSA?
Vor allem nicht bloß mit dem Laptop und der Antenne, sondern wenn dann noch ein Hacker hält den Laptop, der andere tippt drauf, der dritte hält die Antenne und noch 5 stehen
aus. Und es rauscht schön, ja, das weiße Rauschen, das ist sehr wichtig, das zieht die Menschen an wie ein Magneten. Okay, zurück zum Ernst.
Ja, was wie ist das jetzt mit der ISS?
Okay, ja.
Genau. Warum sind wir da draußen rumgestanden?
Also, man kann sich sehr viel anhören, was die Amateurfunker rundum schicken, weil das ja natürlich alles schön unverschlüsselt und offen ist. Und ein Beispiel sind eben Übertragungen von Amateurfunksatelliten. Und auf der ISS ist auch ein Sender drauf. In unserem Fall haben wir da dem Sender, der Packet Radio geschickt hat, zugehört. Und wir konnten da schön zuhören,
wie. Also die haben verschiedene Sender da drüben, die dann
im Hintergrund da sind. Also der Packet Radio Sender da oben ist eigentlich ein Relay. Also das, man hört nicht, was die Leute, also man hört, man liest nicht, was die Leute von der ISS senden, sondern was irgendwelche Leute überall auf der Welt dort hochschicken. Okay. Und dass wir dann quasi über dem Überflugbereich der
ISS. Die sind sozusagen alle froh, dass wir da oben irgendein Ding haben, was da rumfliegt.
Einige. Das sind verdammt viele von diesen Dingern da oben.
Ja. Aber ja, genau.
Also man muss auch dazu sagen, viele von den Satelliten, die wir quasi hören oder uns zunutze machen, sind teilweise offiziell schon eigentlich abgeschaltet. Also diese Beispiel diese NOAA-Satelliten, diese Wettersatelliten, die wir vorhin erwähnt haben, die meisten von denen sind quasi als von der NASA als decommissioned markiert. Das heißt, die eigentlich offiziell nicht mehr eingesetzt werden, aber halt aufgrund ihrer Bauart immer noch funktionieren.
Ja, klar. Das, sowas kennt man ja aus Space-Programmen.
Genau, gute alte Technik aus den 80ern, klar. Unverwüstlich.
Das ist derzeit nicht mehr ging.
Nein, heute hat alles ein künstliches End of Life und egal. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen einen Bogen geschlagen, zu weit.
Ja, jedenfalls, also Packet Radio Relayed, eben die Nachrichten, die reinkommen. Ab und zu kommt so ein schöner Status, dass da oben die ISS ist. Es gibt auch noch diverse andere Relays, die zum Beispiel Sprache von Amateurfunkern relayen oder Morse-Telegrafie. Es gibt, viele Satelliten haben auch eine Telegrafie-Barke, die dann eben runtermorst, welcher Satellit da gerade durch die Gegend fliegt.
Und teilweise auch mit Telemetrie-Aussendungen.
Okay.
Das ist auch relativ interessant, weil ich mir halt den kompletten Status von irgendwelchen Sensoren von dem Satelliten selbst anhören bzw. anschauen kann.
Kann dann die Software, also den Morsecode zum Beispiel gleich auch noch decoden? Geht das?
Jein.
Es gibt Software,
die das kann. Die Tools, die wir vorgestellt haben, also zum Beispiel das GQRX, das kann den 1200 Baud Datenströme dekodieren direkt. Also zum Beispiel, was halt über diesen Packet Radio Relay DSS läuft, das können wir direkt im Programm dekodieren. Okay. Für alles andere brauchen wir halt so Tools wie WX2Image oder RTP-Deck, was mir diesen Datenstrom tatsächlich
dekodiert. Oder jedes andere Kommunikationsprogramm, das soundkartenbasiert ist, auch mit analogen Geräten funktioniert. Einfach den Audio-Datenstrom vom SDR-Empfänger wieder auf das Programm zurückspielen und dann gibt es da Programme, die fernschreiben. Morse-Telegrafie oder sonst irgendwas dekodieren können.
Okay. Was natürlich auch erstmal sehr hilfreich ist, wenn man sowas macht, wenn man weiß, wo die Satelliten sind. Und dazu hätte ich vielleicht vorhin auch noch was sagen können. Und zwar, es gibt noch zwei recht coole Tools. Das eine heißt G-Predict. Das ist ein Tool, was mir von irgendwelchen Daten aus dem Netz die aktuellen Satellitenpositionen.
Also klar, ja, weil sonst stehst du draußen logisch rum, fuchtelst mit deiner
Also blind in den Himmel gucken bringt nichts, weil ich muss die Frequenzen von den Satelliten kennen und ich muss wissen, wo sie gerade sind. Dazu gibt's, wie gesagt, G-Predict. Das datet sich über diverse Datenbanken aus dem Netz ab und sagt mir halt, gibt mir die Flugbahn
und den, die aktuelle Position der Satelliten auf meinem auf meinem Laptop wieder. Fürs Handy gibt's AR-Satellit. Da kann ich quasi mein Handy einfach in den Himmel halten und mich da mal so ein bisschen umdrehen. Also quasi so eine Augmented Reality-Anwendung ist das und sehe halt dann, an welcher Position am Himmel jetzt gerade einer dieser Satelliten ist. Das setzt natürlich voraus, dass ich einen guten GPS-Sensor und einen guten Beschleunigungssensor im Handy habe.
Gibt es das dann für iOS und Android-basiert?
Ich kenne es nur für Android. Ich habe für iOS gibt es mit Sicherheit Ähnliches. Also kann mir nicht vorstellen, dass sich dann irgendjemand schon mal hingesetzt hat und sowas gemacht hat. Ja, macht natürlich jetzt so.
Kostet halt mehr wahrscheinlich für iOS.
Also für Android ist es gratis.
Und es blinkt.
Und es ist eins der Tools, über das ich in der letzten Sendung nicht gerandet hätte, weil es tatsächlich verhältnismäßig Rechte anfordert. Aber das ist ein anderes Spiel, wie sie darum. Ja.
Ja, also ich sollte vielleicht nochmal der Vollständigkeit dazu sagen, dass wir jetzt hier von umlaufenden Satelliten sprechen, nicht von geostationären, wie zum Beispiel die Astra-Fernsehsatelliten, sondern das sind polar umlaufende, sogenannte LEOs, Low Earth Orbits. Und die haben also die Eigenschaft, dass sie dann über die Pole hinwegfliegen und die Hörbarkeit meistens so 15 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde ist.
In welchem Zeitabstand kommen,
Die kommen dann so alle eineinhalb Stunden wieder. Okay. Meistens sind so drei.
Also wie die ISS auch, oder?
Ist ja, die ist genauso. Ja, okay. Das heißt, es sind meistens drei Überflüge in Folge, meistens ein flacher, dann einer, der relativ gut drüber geht, dann wieder ein flacherer oder zwei, die beide einigermaßen hoch sind. Mhm. Und da muss man eben dann hinterherkurbeln.
Leo, nicht zu wechseln mit Loic.
Wie der Mirvi jetzt Astra-Fernsehsatelliten gesagt hat, ist mir noch sowas in meinem kranken Kopf eingefallen. Was senden die eigentlich noch außer das Bild? Kann man da auch noch andere Sachen empfangen? Wenn wir jetzt gerade schon. Also ich schaue gerade in so fragende Gesichter, versteht sie
ja, überhaupt, ich weiß schon, was ich meine? Die ISS zum Beispiel hat auch einen Sender drauf, der eben in diesem SSTV-Bereich
ja, das sendet. Ja, aber ich habe ja nicht gefragt, was die ISS
sendet. Die Astra-Satelliten zum Beispiel.
Ja.
Was schicken die alles runter?
Die müssen noch was anderes schicken, also, oder schicken die wirklich nur das Bild?
Naja, du hast, also ein Fernsehsignal schaut im Prinzip so aus, du hast einmal den Fernsehsender drauf, du hast dein Bild da reinkodiert und du hast auf einem Unterkanal den Ton dazu.
Okay.
Viele Sender haben auch noch weitere Unterkanäle.
Du sprichst doch von dem alten analogen Zeug, ne?
Ja, genau.
Gibt's das noch?
Ja, also es wird teilweise noch gesendet von bestimmten Satelliten, aber nicht mehr von vielen. Also Astra macht zum Beispiel nicht mehr. Und da hast du die Unterkanäle drin, dann diverse Radiosender teilweise, den gleichen Kanal
in anderen Sprachen. Aber da kommt nur, also da kommt quasi andere Informationen kommt da nicht, also die schicken nicht andere Informationen.
Du wirst keinen Pornokanal darüber im Unterband reinbringen.
darum geht's mir nicht. Mir geht's, keine Ahnung.
Wobei die ja bloß gescrambled sind normalerweise.
Mir geht's eher um so, keine Ahnung, wie hoch der fliegt.
Das haben wir vorhin schon gesagt, das läuft in Telemetriedaten.
Das schickt die auch noch.
Ja, natürlich die das.
Müssen sie ja.
Und vor allem die Fernsehsatelliten sind ja noch viel, viel komplexer als diese umlaufenden einfacheren, weil sie ihre Position halten müssen. Das heißt, die haben Triebwerke an Bord, damit sie überhaupt auf der Position bleiben können. Und wenn der Treibstoff irgendwann mal ausgeht, dann wird der Satellit abgeschrieben.
Ja, mit einem letzten Treibstoff schießen sie sich normalerweise dann.
Ja, das ist eine neue Technik. Und zwar, ich war da mal bei der ESA in Darmstadt.
ESA heißt übrigens Extremely Slow Agency, habe ich noch nicht gelernt.
ich glaube,
nur kurz zur Verständigung halber, also die schießen sich nicht einfach irgendwo hin, sondern die werden mittlerweile so programmiert, dass sie sich hochgeschossen werden und dabei mit einem älteren Weltraumschrottteil, also irgendeiner Einzahl, kollidieren. Und beide zusammen in eine Schrottumlaufbahn befördern, um die normale Raumfahrt nicht zu gefährden.
Also wenn sich jetzt Leute fragen, warum ich einen Chaser jetzt da so abwirke, ich bin nicht gegen Raumfahrt. Wir haben das schon auf unserer Liste stehen. Das wird in einer der nächsten.
Wir machen ein Weltraumfeature, cool.
Das wird in einer der nächsten Folgen kommen.
Fände ich auch nicht schlecht.
Das wird Spaß. Ja, wir waren eigentlich bei Anwendungen.
Da braucht man aber Funk auch dann. Wir wissen sonst mit.
Ja, natürlich.
Weißt schon. Auf den Schirm,
ja, deswegen, Scotty. Deswegen will ich ja jetzt bei Funk weitermachen und Space dann okay, in der Space-Sendung.
Alles klar. Okay.
Space. Also, um vom Off-Topic zum Topic zu kommen. Was kann ich noch empfangen? Also, wir hätten im Angebot das ganz klassische Radio. Das kann man mit auch empfangen.
Gibt's das noch?
Das gibt's noch.
Digitalradio?
Digital, ja, genau. Gibt's auch Software, die DAB wieder machen kann. Ich habe die noch nicht ausprobiert.
Es gibt auch Software, die DRM kann. Und zwar nicht Digital Restriction oder Rights Management, sondern Digital Radio Mondiale, das digitale Kurzwellenradio.
Habe ich noch nie gehört.
Was? Ja, es gibt ein digitales Kurzwellenradio.
Okay.
Deswegen werden auch viele, sind jetzt schon lang viele Kurzwellen AM-Radios ausgeschaltet.
Mhm. Kriegt man dann noch weniger Frequenzen und was kostet es? Dann geht der lieber Gas bald über die Gitarre.
Ich hab da auch nicht keine Geräte dafür, aber zum Beispiel gibt es Software, die eben mit so einem SDR-Empfänger auf Kurzwelle dieses digitale Kurzwellenradio empfangen kann. Und eben einfach, indem man das Ding nimmt und einen passenden Demodulator dafür schreibt. Oder Decoder oder wie auch immer.
Okay. Wow. Okay. Das wusste ich nicht. Ja, was kann man noch machen?
Ja.
Positionsdaten von Flugzeugen haben wir schon gesagt.
Genau, die hatten wir schon. Man kann damit GPS machen, habe ich gehört. Es gibt da Leute, die empfangen damit GPS. Das Problem ist, die Frequenzgenauigkeit von den Sticks ist so schlecht, dass du da halt irgendwie eine Mordsantenne brauchst und irgendwie ein paar Stunden Zeit und irgendwie GPS und GLONASS zusammennehmen musst und dann hast du irgendwann eine Position, die dir auch jeder Billigchip liefert, aber es demonstriert eben, dass es im Prinzip funktioniert.
Wahrscheinlich wird auch die Empfindlichkeit ein Problem sein. GPS-Signale sind schon grundsätzlich im Rauschen und werden erst durch die Korrelation überhaupt dekodierbar und nachdem die DVB-T-Sticks von der Empfindlichkeit ja doch deutlich schlechter sind.
Aber wenn ich mal im Dschungel verloren gehe und mein Laptop dabei habe und mein DVB-Stick, dann...
Und dein Handy verloren hast, weil das könnte es besser.
Naja, Handy im Dschungel, fraglich. Naja, gut.
GPS hat.
Das GPS.
Aber ich müsste mir erst eine GPS-App runterladen. Also, die kein Internet braucht. Also.
Ja, du vielleicht. So, das hat man in seinem App-Survival-Kit, Mann.
Genau, gleich neben dem Tropenmedizin-Kofferchen.
Im Handy. Egal. Lassen wir das. Wir driften schon wieder ab. Mhm. Was kann man noch machen?
Ja, die vorhin schon vorgestellten Wettersatelliten, NOAA, Meteosat, je nachdem, was man für Hardware hat, kann man da verschiedene Sachen reinbekommen.
In meiner Setlist steht ja auch noch ganz groß Radio Astronomy.
Ja, das habe ich da reingeschrieben. Da habe ich erst vor kurzem was dazu gelesen und zwar, das fand ich sehr interessant.
Stimmt, diese ganzen Dinger, die zu Forschungszwecken hochgeschickt werden, die senden ja auch alle runter.
Nee, darum geht es nicht.
Da geht es um den Weltraum quasi, wie so ein Teleskop, nur im Radiobereich. Mhm. Leider halt nicht so cool wie diese teuren Dinger.
Ja, Radioteleskop
halt. Ja, Radioteleskop. Du kannst halt mit deiner...
damit dein eigenes Radioteleskop.
So eine Schlüsselempfänger, DVB-T-Stick und du kannst dir einen Punkt im Weltraum angucken.
Was das kommt ist ja auch was für die Sendung... mit dem Weltall dann.
Ja, das können wir da auch nochmal, bis dahin haben wir das vielleicht selber gebaut.
Und das müssen wir, da müssen wir dringend nochmal unsere Leute von der Sternwarte mit dazu nehmen.
Und einen Johnny.
Ja. Die sollten wir da mit interviewen und vielleicht
wir werden zusammen immer mehr hier. Heute sind wir schon zu fünft. Unser Ziel ist dass wir mehr Moderatoren als Zuhörer werden hier. Das schaffen wir schon.
Um zum Thema zurückzukommen. Klar sollten wir die fragen, wo finden wir interessante Sachen? Wo ist da jetzt irgendwie das Zentrum von der Galaxie? Und es gibt da tatsächlich Leute, die haben ihre Satzschüssel in den Garten gestellt, in den Himmel gerichtet, das Stick dran und so weiter. Und haben dann zum Beispiel nach der Wasserstofflinie gesucht. Also sprich nach der Frequenz, in der Wasserstoff abstrahlt, wenn man ihn erwärmt. Und das gibt da tatsächlich eine Korrelation. Wenn man jetzt diesen Punkt, den man betrachtet, er dreht sich ja. Das heißt, der Punkt, den man betrachtet, wandert tagsüber. Und dann haben die gesehen, tatsächlich, wenn da ein Zentrum von der Galaxie vorbeikommt, ist da der Peak bei der Wasserstofflinie höher, ist die Signalstärke. Und was auch cool ist, die haben teilweise dann durch den Doppler-Effekt denselben Peak nochmal kurz versetzt gesehen und konnten dann sagen, hey, der Arm von der Galaxie bewegt sich mit 70 Kilometer die Sekunde von uns weg.
Cool.
Das sind Ergebnisse, für die hat man in den 50er, 60er Jahren noch verdammt viel Geld ausgegeben, um das nachzuweisen. Und jetzt kann das jeder mit ein paar Euro zu Hause machen.
Ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört von Peter Thiers de Boer von der Universität in Twente, der auch das hervorragende Web-SDR am Laufen hat. Und der hält jedes Jahr bei entsprechenden Gelegenheiten Vorträge über das Web-SDR und was man so alles SDR machen kann. Und einer davon war zum Beispiel, wie sie einen Pulsar empfangen haben. Mhm. Das heißt, diese glaube ich, Doppelsternsysteme sind es, die so einen relativ fokussierten Radiostrahl auf bestimmten Frequenzen in den Weltraum schicken und die rotieren und deswegen kommt dieser Puls da bloß alle bestimmte Zeit vorbei und das rotiert mit ziemlich genau definierter Frequenz und hört man bei uns im Rauschen normalerweise nichts. Und was man jetzt machen kann, ich kenne die Rotationsfrequenz des Pulsars und ich weiß, auf welcher Frequenz er kommt, also kann ich diesen Bereich des Radiospektrums zeitlich mit genau der Frequenz, mit der der Pulsar rotiert, mitteln. Das heißt, viele Empfangsereignisse übereinander legen, dann verschwindet das Rauschen und plötzlich habe ich da eine Spektrallinie, wo der Pulsar war.
Schön.
Aha. Das hat er mit seinem SDR entsprechend.
Ja, aber wie ist es denn mit dem Zeugs, was ich vorhin gesagt habe, also mit den Forschungssatelliten, die hochgeschossen werden, die müssen ja auch zurück auf die Erde senden, zum Beispiel.
Es gibt heute
Hubble
noch,
oder so.
Naja, muss ja irgendwie. Es gibt heute noch Verrückte, die dem Voyager 1 zuhören, der mittlerweile angeblich zum dritten Mal das Sonnensystem verlassen hat.
Genau, je nachdem, wie man das definiert, ne?
Genau, aber es gibt durchaus Leute, die diesen alten Satelliten noch zuhören, ja, und auch aktuellen.
Den kann man natürlich zuhören. Das Problem ist, ich weiß nicht, inwiefern diese Formate, auf denen dort die Daten kommen, irgendwie offen sind. Das nächste Problem ist, wenn ich jetzt irgendwelchen Weltraummissionen, die sich tatsächlich von der Erde wegbewegen, zuhören möchte. So als Vergleich, ich glaube, die Bodenstationen von ESA und NASA, da ist nichts unter 10 Meter Durchmesser von den Schüsseln. Also ist das dann auch in der Hinsicht ein bisschen...
Also Regensburg liegt in einem schönen Talkessel. Wir können einfach so einen langen Draht drüber spannen und das als Reflektor benutzen.
Also ich habe solche weil das zählt als Vandalismus.
Oh, das geht nicht. Nein, aber in Südamerika wird sowas gemacht, dass dann für solche Zwecke tatsächlich Täler, so Kesseltäler verwendet werden und dann einfach zwei Drähte drüber gespannt werden, damit ein großer Empfänger hingepflanzt wird und die dann tatsächlich dieses Tal als also natürliche Satellitenschüssel benutzen.
Ja, ich habe
auch in so einem coolen
die Sternwarte Film besucht, aber das erzähle ich jetzt gar nicht, weil das machen wir dann nächstes Mal oder beim
im Space.
Einer anderen Gelegenheit.
Ja, ein Spacecast oder ein Space and Beyond Lebercast. Egal. Ja, aber damit haben
bis zum Lebercast
so die gängigen Anwendungen schon uns angeschaut.
Ja, wie gesagt, ich habe gerade das Web-SDR erwähnt, das möchte ich noch mal ganz kurz aufbohren, diesen Hinweis. Wer also so mal Software-Defined Radio im Kurzwellenbereich ausprobieren möchte, ohne sich irgendwelche Hardware zuzulegen, sollte einfach mal auf websdr.org schauen. Dort ist eine Liste verschiedener Stationen, die ein Software-Defined Radio bei sich am Laufen haben und Multi-Client-mäßig ins Netz stellen. So, das heißt, viele Leute gleichzeitig diesen Empfänger benutzen können und ja sich lustig. Jeder seinen separaten Empfangsschlitz aussuchen kann, was er denn gerade hören möchte. Mhm. Und wie gesagt, das Haupt- oder das also erste. Das
Coole ist natürlich selber rumbasteln, aber für einfach mal gucken ist das schon sehr nett.
Was die an der Universität.
Sag's nochmal durch, die
URL. Websdr.org. Was die dort an der Uni in Twente laufen haben, ist wirklich so ein Direktsampling-Empfänger, der von fast 0 bis 30 Megahertz das komplette Spektrum darstellt. Und ich kann mir im kompletten Kurzwellenbereich überall hinsetzen und was die dort oben in Twente hören, hier bei mir aus dem Laptop raus.
Das ist nett,
rausgehen lassen. Cool. Und ich sehe auch, wo alle anderen hören. Also die hatten vorhin, als ich mal geguckt hatte, so 100 gleichzeitige Nutzer gerade am Laufen.
Jetzt, wo du es gesagt hast, sind es wahrscheinlich dann 200.000, aber das
kriegen wir. Bei unserer riesigen Hörerschaft.
Ja. Jetzt, wo man schon angefangen hat mit, wo gehe ich hin, wenn ich anfangen will, wenn ich jetzt nicht basteln will, haben wir ja gerade gehört, wo fange ich an, wenn ich es basteln anfangen will, wenn ich mir die Finger am Lötkolben verbrennen will.
In deinem lokalen Hackerspace natürlich.
Ja, aber es könnten ja auch Leute zuhören, die Hackerspace fern wohnen. Also
die dürfen auch uns besuchen kommen, so ist nicht. Aber also zum Beispiel den Bauplan für den Kreuzdipol habe ich einfach im Netz nach Kreuzdipol für 137 Megahertz gesucht und habe ich so ein schönes Auto gefunden.
Also einfach
die Suchmaschine
deiner Wahl.
Google weiß alles, wie wir letzte Woche festgestellt haben.
Genau, frag die Ente.
Aber also Google ist immer ein guter Anlaufpunkt.
Ja, Kreuzdipol, wofür braucht man den Kreuzdipol? Der hat den großen Vorteil, dass man ihn mehr oder weniger fest montieren kann und er hat eine einigermaßen kugelförmige Charakteristik. Das heißt, ich muss ihn eben nicht nachführen für irgendwelche.
Also ausschauen tut er nicht wie eine Kugel, aber wenn der mir wieder sagt, dann stimmt das schon.
Ansonsten würde ich natürlich, um den Satelliten zu hören, vor allem diese umlaufenden, eine Richtantenne benutzen, die eine stärkere Bündelung hat und mir mehr Signal liefert, aber die muss ich dann entsprechend mit idealerweise automatisiert der Bahn des Satelliten nachführen, damit mir das Signal nicht abreißt.
Gibt es bestimmt auch Tutorial, wie baue ich eine Richtantenne für Dummies, oder?
Das heißt E-Technik-Studio.
Nee, also es gibt viele gute Bauanleitungen.
Also kann man alles finden, da ist keine Grenzen gesetzt. Also außer jetzt Geld und Zeit.
Also ja, auf jeden Fall alles finden.
Ja, klingt alles nett.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch mal Musik, oder?
Ja.
Und zwar.
Oder sollen wir uns gleich verabschieden?
Nö. Ich habe da noch, ja noch eine Ankündigung.
Weitschreitende Ankündigung. Noch was? Na gut, dann aber schnell Musik jetzt.
Schnell Musik. Zwei Tracks vom Album Lesser Than Free von dem guten Herrn Ost. Der erste heißt The Delicious Keys und der zweite Don't Be a Bitch Remix. So, das waren jetzt die letzten beiden Titel. Jetzt haben wir natürlich noch unsere große Ankündigung. Und zwar, wir fahren ja demnächst, wie angekündigt, auf die OM. Und von dort wird es eine Live-Sendung geben. Das erste Mal live, das heißt, ihr kriegt unser Chaos ungeschnitten mit. Wir werden euch vorstellen, was es an der OM so abgeht, was wir dort machen und vielleicht kriegen wir noch ein paar interessante, verrückte Leute mit ans Mikrofon, die vielleicht ein paar Sätze dazu sagen wollen, die selbst vielleicht Projekte da oben haben, die sie gerne vorstellen möchten, dass die Leute, die nicht mit zur OM fahren können,
neidisch werden
und da mal quasi zumindest mal reinhören können, was da so
für
abgeht.
Für die Daheimgebliebenen quasi oben everywhere.
Genau, wir machen also Sendungsthema, klingt cool, übernehmen wir gleich OM Everywhere. Ja, und würden uns freuen, wenn ihr da reinholt. Das Ganze passiert am Freitag, den 2. August, irgendwann zwischen 15 und 18 Uhr wahrscheinlich.
Bekannt gegeben wird das Ganze nur auf Twitter, also wann es genau
ist. Nicht nur Twitter, auch auf Facebook und man findet uns auch mittlerweile auf Google Plus und auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, falls das noch jemand nicht mitbekommen hat.
Sogar irgendwas mit iTunes, habe ich neulich mal gehört.
Ja, genau. iTunes, Instacast. Wir sind
dass ich
einfach,
da irgendwas damit zu tun hätte.
Also, wir sind einfach überall.
Für die Leute, die es lieber in iTunes oder in iTunes neu abonnieren wollen oder uns auch ein Review geben würden. Wir würden uns sehr über Review freuen, weil wir haben, wie der Antisch am Anfang gesagt hat, noch überhaupt keine Rückmeldung, wie viele Leute uns eigentlich hören.
Also wir kriegen ja bloß die Analysen.
Also ich gehe von 2 Millionen aus.
So. Mindestens.
Mindestens.
Ja, Leute.
Und das nur im deutschen Sprache.
Wenn ihr Bock habt, mit uns da in Verbindung zu treten, wir freuen uns über jede Rückmeldung, wenn ihr bestimmte Themen habt, über die wir uns hier lustig machen sollen, die wir zerreißen sollen. Funkt uns einfach mal an auf Twitter unter @lebercast. Auf
E-Mail-Adresse lebercast@binarykitchen.de.
Die haben wir ja auch noch, ja.
E-Mail gibt's, echt E-Mail gibt's noch?
Ja, ja. Also ja.
Auch wenn immer anderes propagiert wird.
Ich sag's lieber nochmal, lebercast@binary-kitchen.de.
Genau. Und Lebercast schreibt man grundsätzlich mit C, nicht mit K. Nur so.
Und auch nicht Labercast oder sowas, das mögen wir gar nicht.
Nee, weil wir labern eigentlich nicht so gern. Auf Facebook kann man uns auch erreichen. Das macht unser lieber Herr Jason.
Ja, aber Leute, schreibt mich an. Mir ist den ganzen Tag nur langweilig. Ich hoffe, das hört jetzt mein Chef nicht.
Ach, der Henry ist doch da cool.
Ja. Schreibt uns an. Bombt uns zu, wir freuen uns drüber. Und jetzt als letzten Rausschmeißer haben wir noch von dem guten Herrn Ost vom, den Mann findet man übrigens unter ostozeed.net. 2Z. 2Z, hab ich gesagt. ozeed.net. Dort findet man seine Musik, dort erklärt er, wie er seine Musik macht und das Ganze netterweise natürlich unter CC-Lizenz. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Der letzte Titel ist vom Album 8-Bit Empire, heißt Bock Tippset Fran Helvetet, was ich mir von Google habe sagen lassen, dass es heißt Bock Tippset aus der Hölle.
Moment, ich muss noch eins loswerden. Den kann man nur essen, wenn man ihn auch hören kann.
In dem Sinne, Mahlzeit.